Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ein Asteroid ist nach ihr benannt. Und die Männer brachte sie um den Verstand. Georges Sand. Heinrich Heine nannte sie den besten Schriftsteller des neuen Frankreichs. Doch der literarische Kanon akzeptierte sie nie ganz. Unkonventionell in jeder Hinsicht liebte sie, wen sie wollte, trug Anzüge, rauchte, bewegte sich unter Pariser Künstlern und Intellektuellen. Sie schrieb über 60 Romane, Theaterstücke und Artikel. Wer war Georges Sand? Worin liegt ihre literarische Qualität? Und warum tun sich viele bis heute so schwer mit ihr? 2026 jährt sich ihr Todestag zum 150. Mal. Ein Anlass, sich nochmals auf die Spuren dieser schillernden Persönlichkeit zu begeben.
Wer ist sie?
Oder wer ist er? Mann?
Oder Frau?
Engel?
Oder Dämon?
Paradox?
Oder Wahrheit?
Welches Rätsel dieser Mann?
Und welches Phänomen diese Frau?
Die Frau. Ich weiß nicht, warum Sie immer von der Frau sprechen. Was mich angeht, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Seele ein Geschlecht hat.
Frauenrechtlerin, Freidenkerin, Vielschreiberin. Die französische Schriftstellerin Georges Sand. Von Noemi Schneider.
Ich glaube, das größte Missverständnis ist es, sie nur oder hauptsächlich auf die emanzipierte Frau hinzubeschneiden. Das war sie natürlich und in diesem Punkt war sie auch sehr, sehr wichtig für ihre Zeit, aber sie selbst hat gar nicht so viel Aufhebens darum gemacht, dass sie sich einen eigenen selbstbestimmten Lebensweg erobert hat.
Armin Strohmeier, Biograf.
Sie selbst, denke ich, sah sich zum einen hauptsächlich als Romanautorin und einfach als Freundin. Sie schreibt in ihren Briefen und Tagebüchern immer wieder vom Wert der Freundschaft. Und zwar nicht nur zu bedeutenden Persönlichkeiten, sondern auch zu sogenannten einfachen Menschen aus dem Volk.
Dass die Schriftstellerin Georges Sand in ihren Freundschaften keine Standesunterschiede machte, hat mit ihrer abenteuerlichen Familiengeschichte zu tun.
Das Blut der Könige war in meinen Adern mit dem Blut der Armen und Geringen vermischt.
Ihr adliger Vater Maurice Dupin de Franqueuil stammt von dem sächsischen Kurfürsten August dem Starken ab und dient als Offizier in der kaiserlichen Armee. Ihre Mutter Sophie Victoire de Laborde hingegen
war ein armes Kind der alten Stadt Paris. Ihr Vater war Meister Vogler, das heißt, er verkaufte Kanarienvögel und Stieglitze auf dem Quai aux Oiseaux.
Die Tochter des Vogelhändlers aus dem Volk, die das französische Heer begleitet, trifft während des Italienfeldzugs um 1800 auf den jungen adligen Offizier. Die beiden verlieben sich ineinander und heiraten am 5. Juni 1804 in Paris.
Als meine Großmutter ihren Sohn meine Mutter heiraten sah, war sie in Verzweiflung und hätte mit ihren Tränen den Ehekontrakt auslöschen mögen.
Einen knappen Monat später, am 1. Juli 1804, wird Georges Sand als Aumontine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil in Paris geboren, genannt Aurore.
So ist es nicht weniger wahr, dass ich durch mein Blut dem Volk angehöre.
Die Schriftstellerin ist ihr Leben lang stolz auf ihre Herkunft.
Und darum hat sie auch ihren Vater immer so hoch geschätzt, weil dieser Mann ihre Mutter geheiratet hat.
Elisabeth Edel, Übersetzerin.
Kein Adeliger hätte eine Frau aus diesen Verhältnissen geheiratet. Der hätte die als Geliebte behalten für eine gewisse Zeit, aber der hätte die nie geheiratet. Und dass dieser Mann das gemacht hat, war für sie als Person natürlich die Rettung, weil sie auf diese Art und Weise die Erziehung bekommen hat, die sie hatte. Aber auch zu sagen, was muss das für ein Mensch gewesen sein, der sich so verhalten hat in dieser Zeit. Das war also auch eine moralische Lehre, die von Anfang an da war und die sie immer im Kopf hatte, denke ich.
Aurore ist 4 Jahre alt, als ihr Vater stirbt. Die adlige Großmutter übernimmt die Vormundschaft. Die Enkelin wächst auf dem Landsitz Nohant im Berry, etwa 200 Kilometer südlich von Paris, auf. Die Erziehungsmethoden von Madame de Franqueuil entsprechen den Vorstellungen der Zeit.
Sie behandelte mich zu wenig als Kind, weil sie zu sehr darauf bedacht war, mir Tenue beizubringen und meinen unüberwindlichen Hang zur Ungebundenheit zu besiegen. Ich sollte mich nicht mehr auf der Erde wälzen, nicht mehr laut lachen, nicht mehr Dialekt sprechen. Ich sollte mich gerade halten, Handschuhe tragen, ruhig sein. Ich war 7 Jahre alt.
Allerdings sorgt die Großmutter nicht nur dafür, dass Aurore Etikette lernt, sondern auch eine gute Ausbildung erhält. Mit 13 wird Aurore ins Klosterinternat nach Paris geschickt. Doch als die Großmutter nach 2 Jahren erfährt, dass Aurore dort fromm wird, was ihrem aufklärerischen Geist zuwider ist, holt sie die Enkelin zurück. Kurz darauf erleidet Madame de Franqueuil einen Schlaganfall. Aurore übernimmt die Pflege. Auf ihren langen Ausritten und Wanderungen durch die Berry-Landschaft trägt sie aus praktischen Gründen Männerkleidung und bildet sich im Selbststudium weiter.
Unverzagt ging ich an die Eroberung von Mably, Locke, Condillac, Montesquieu, Bacon, Bossuet, Aristoteles, Leibniz, Pascal, Montaigne. Dann kamen die Dichter und Moralisten an die Reihe. La Bruyère, Pope, Milton, Dante, Vergil, Shakespeare, was weiß ich. Das alles ohne Ordnung und Methode, wie es mir eben in die Hände fiel.
Im Dezember 1821 stirbt die Großmutter und macht ihre Enkelin zur Alleinerbin und neuen Besitzerin von Nohant. Doch Aurore ist noch nicht volljährig und muss zu ihrer Mutter nach Paris ziehen. Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen ist schwierig und als Ausweg aus der Vormundschaft bleibt Aurore nur die Ehe. Die Wahl will sie selbst treffen und entscheidet sich für den 9 Jahre älteren, mittellosen Offizier Casimir Dudevant. Im September 1822 heiraten die beiden und ziehen nach Nohant. Kurz nach der Hochzeit schreibt Aurore an eine Freundin:
Ich glaube, dass einer von beiden nach der Heirat vollkommen sich selbst aufgeben muss. Nicht nur seinen Willen, sondern auch seine Meinung verleugnen und dazu übergehen muss, mit den Augen des anderen zu sehen, das zu lieben, was er liebt. Es wäre nur noch zu fragen, ob der Mann oder die Frau sich nach dem Modell des anderen umbilden sollte.
Im darauffolgenden Jahr kommt der Sohn Maurice zur Welt. Doch Aurores Mutterglück hält nicht lange an, denn die Ehe mit Casimir langweilt sie zu Tode.
Die Liebe ist keine Sache des bloßen Wollens. Die Vernunftheiraten sind entweder ein Irrtum, dem wir erliegen, oder eine Lüge, durch die wir uns täuschen. Wir sind nicht allein Körper oder Geist. Wir sind Körper und Geist in einem. Wo eine dieser Lebenskräfte fehlt, gibt es keine wahre Liebe.
Casimir interessiert sich hauptsächlich für die Jagd. Aurore braucht geistige Anregung. Literatur, Musik, Philosophie. Sie wird immer unzufriedener. Ihr Mann hält sie für überspannt. Aurore bricht aus, verliebt sich und bekommt eine Tochter, mutmaßlich von einem Jugendfreund. Nach 8 Jahren scheitert die Ehe der Dudevants endgültig. Das Paar vereinbart eine Trennung auf Zeit. Aurore erhält ein Nadelgeld aus ihrem Vermögen, das Casimir verwaltet. Er bleibt mit den Kindern in Nohant und sie pendelt von nun an zwischen Stadt und Land. In Paris erwartet sie bereits ihr neuer Liebhaber, der 19-jährige Student Jules Sandeau.
Ach, Paris, mein Paris, wo man frei ist zu lieben und zu fühlen.
Eine berühmte Lithografie aus dieser Zeit zeigt sie in der Redingote, einem taillierten Gehrock. Auf dem Kopf sitzt ein Zylinder. Halstuch, Weste, Hose, Stiefel und Spazierstock gehören zu ihrem neuen Outfit.
Daraus resultierte natürlich auch eine gewisse Skandalträchtigkeit und sie hat dieses Image dann ein paar Jahre lang auch gerne übernommen. Dieses Image der Skandalfrau. Aber sie schreibt auch einmal in einem Brief an St. Beuve:
Glauben Sie nicht so sehr an mein satanisches Wesen. Ich schwöre Ihnen, es ist nur ein Image, das ich mir zulege.
Sie sagt, ich bin eine ganz normale Frau, wie alle anderen auch. Natürlich keine normale Frau, eine außergewöhnliche Frau, aber ich bin eine Frau. Und dass ich Männerkleidung trage, zeitweise, hat nichts mit dem Willen zu tun, irgendwie das Geschlecht zu wechseln. Es hat ganz praktische Gründe gehabt.
Denn die aufwendige Damenmode im 19. Jahrhundert war sehr teuer und die schmutzige Stadt Paris ruinierte Aurores Kleider und Schuhe innerhalb kurzer Zeit.
Wie sehr ich mich über meine Stiefel freute, vermag ich gar nicht zu sagen. Ich konnte bei jedem Wetter zu jeder Tageszeit ausgehen und in allen Theatern das Parterre besuchen. Niemand beachtete mich oder ahnte meine Verkleidung.
Das sollte sich bald ändern. Zunächst beginnt sie für die Satirezeitschrift Le Figaro zu schreiben und verfasst gemeinsam mit ihrem Liebhaber Jules Sandeau den Roman Rose et Blanche. Als Autor steht Jules Sand auf dem Umschlag. Ihr erster eigener Roman Indiana entsteht im Herbst in Nohant. In diesem Melodram um eine junge Frau, die mit einem älteren, lieblosen Mann verheiratet ist, verarbeitet die Autorin auch ihre eigenen Erfahrungen mit der Ehe. Starke Frauenfiguren und schwache Männer stehen im Zentrum ihrer ersten Bücher, die das romantische Lebensgefühl der Zeit widerspiegeln. Diesmal verweigert Jules Sandeau die Autorschaft. Schließlich ist Indiana einzig und allein Aurores Werk. Unter ihrem eigenen Namen zu veröffentlichen, kommt nicht in Frage. Ihre Schwiegermutter, die Baronin Dudevant, hat bereits Einspruch dagegen erhoben.
Ich wählte schnell und ohne Bedenken den Namen Georges, der mir ein Synonym schien für das Berry. Jules und Georges Sand konnten beim Publikum für Brüder gelten.
Im Berry, der Landschaft, in der Aurore aufwuchs, ist Georgian eine gängige Bezeichnung für den Teufel. Zeitlebens wird Georges Sand umstritten sein. Die einen belächeln sie als gefühlige Unterhaltungsautorin oder verteufeln sie als männerfressende Provokateurin. Andere, wie Heinrich Heine, verehren sie als
den besten Schriftsteller, den das neue Frankreich hervorgebracht hat.
Das Skandalöse sozusagen an Georges Sand damals war, dass sie über Dinge geschrieben hat, über die niemand gesprochen hat, über weibliche Sexualität. Und das war unerhört.
Ihr dritter Roman, Lélia, beschert Georges Sand dann auch den ersten großen Skandal. Denn darin thematisiert die Autorin unerfülltes weibliches Begehren. Das Buch löst eine Kontroverse aus. Zwei Kritiker duellieren sich sogar deshalb.
Die Bedeutung dieser Bücher ist immens, immens gewesen auch damals. Also auch für die Männer, also auch für die männlichen Schriftsteller. Und dass sie so unendlich, von ihrem ersten Buch an so unendlich viel gelesen wurde und so eine große Leserschaft hatte, lag wirklich daran, weil es Themen waren, die so wichtig waren und über die sich sonst niemand so richtig zu schreiben getraut hat.
In Georges Sands blauer Pariser Mansarde gehen Intellektuelle und Künstler ein und aus. Balzac, Flaubert, Heinrich Heine, Victor Hugo, Alfred de Musset, der Kritikerpapst Sainte-Beuve, der Komponist Franz Liszt und die Schauspielerin Marie Dorval. Die junge Autorin gehört bald zu den bestbezahlten Schriftstellern Frankreichs. Der Verleger und Gründer der Kulturzeitschrift Revue des Deux Mondes verpflichtet sie, ihm alle 6 Wochen 122 Seiten aus ihren neuen Romanen zum Vorabdruck zu schicken. Georges Sand muss also liefern und schreibt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auf dem Land in Nohant, in Paris oder auf Reisen. Selbstzweifel, Schreibkrisen oder Alkoholexzesse, mit denen ihre männlichen Kollegen zu kämpfen haben, erlaubt sie sich nicht, wie Alfred de Musset berichtet.
Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet. Am Abend habe ich 10 Verse gemacht und eine Flasche Schnaps getrunken. Sie hatte 1 Liter Milch getrunken und derweil ein halbes Buch geschrieben.
Unter ihren zahllosen Liebhabern nimmt der Schriftsteller Alfred de Musset eine Sonderrolle ein. Der turbulenten Beziehung hat der Literaturwissenschaftler und Georges Sand-Biograf Armin Strohmeier ein Buch gewidmet.
Diese Geschichte ist tatsächlich eine Tragödie, eine Farce, gleichermaßen ein Krimi. Die beiden betrachteten sich als die Liebenden des Jahrhunderts, so haben sie sich selbst genannt. Sie verglichen sich mit Romeo und Julia, mit Abelard und Heloise. eine Geschichte, die nicht nur von Leidenschaft und Liebe geprägt war, sondern eben auch von Streit, von Abneigung, von Hass. Es gab sogar offensichtlich einen Mordversuch. So viel lässt sich ermitteln.
Die Amour Fou wird jahrzehntelang für Gesprächsstoff in der Gesellschaft sorgen und das literarische Paris in Müssetisten und Sondisten spalten. Die Skandalautorin und der berühmt-berüchtigte Dandy und Dichter Alfred de Musset begegnen sich zum ersten Mal im Juni 1833 bei einem Diner ihres gemeinsamen Verlegers.
Mein lieber Georges, ich muss Ihnen etwas Dummes und Lächerliches sagen. Ich bin in Sie verliebt? Nun, Georges, werden Sie sagen, noch einer, der mich langweilen wird.
Und sie war zunächst ihm gegenüber doch sehr skeptisch, weil sie skeptisch war gegenüber diesem Dandytum, das er vertrat. Aber er war jung, er war schön, er hatte Charme, er war klug und so war es eben doch sehr bald um sie geschehen und umgekehrt um ihn natürlich auch.
Um dem Pariser Klatsch und Tratsch zu entkommen, reisen die beiden Liebenden Ende des Jahres 1833 nach Venedig.
Venedig war die Stadt meiner Träume. Und alles, was ich sah, übertraf meine Erwartungen. Sowohl der Morgen als der Abend, die Stille der schönen Tage als der düstere Widerschein der Unwetter. Ich liebe die Stadt um ihrer selbst willen. Sie ist die einzige auf der Welt, die ich so lieben kann.
Die Liebenden des Jahrhunderts stellt die Serenissima allerdings schon bald auf die Probe. Sie trennen sich, versöhnen sich. Musset erkrankt und Georges Sand beginnt eine Affäre mit seinem italienischen Arzt. Ende März kehrt der Dandy allein zurück nach Frankreich. Georges Sand folgt 5 Monate später. Die beiden kämpfen weiter um ihre Liebe, bis die Schriftstellerin im Frühjahr 1835 die Reißleine zieht und aus Paris nach Nohant flieht. Doch das Drama ist mit dem Ende der Beziehung noch lange nicht vorbei.
Was danach kam, ist mindestens genauso interessant, nämlich die literarische Aufarbeitung, die Widerspiegelung bei beiden.
Alfred de Musset veröffentlicht bereits 1836 seinen Schlüsselroman »Bekenntnis eines jungen Zeitgenossen«. Georges Sand wartet 23 Jahre, bis nach Musets frühem Tod 1859 ihr Roman »Sie und er« erscheint. Paul de Musset, Alfreds Bruder, legt nach mit »Er und sie«. Und Louise Collet, die zeitweise Geliebte von Flaubert, schreibt den Roman »Sie«.
Diese Geschichte von Musset und Georges Sand galt für die Zeitgenossen nicht als etwas Privates, Intimes, sondern es war geradezu ein Spiegelbild einer ganzen Epoche. Und deswegen wurde diese Geschichte mehrmals fiktional dargebracht. Von Musset und Georges Sand selbst natürlich auch. Das war zum Teil Selbstverteidigung, Selbstdarstellung auch. Bei Musset, glaube ich, auch ein bisschen Rache an seiner einzigen Geliebten. Aber es war Selbstdarstellung, es war Imagepflege. Und was dann von den Zeitgenossen noch kam, das war dann schlicht Spott, Häme, Missgunst.
Neben ihrem aufregenden Liebesleben, der Sorge um die Kinder und dem publizistischen Produktionsdruck gehören zermürbende Auseinandersetzungen mit ihrem Ehemann zum Alltag für Georges Sand, denn ihr Vermögen ist in seinen Händen. Im Sommer 1836, nach einem gewalttätigen Ausbruch Casimirs, kommt es zum Gerichtsprozess, der zugunsten von Georges Sand entschieden wird. Von nun an kann die Schriftstellerin endlich selbst über ihre Finanzen und ihren Landsitz verfügen. Die 8-jährige Tochter Solange bleibt bei ihr. 2 Jahre später wird auch Maurice der Mutter zugesprochen. Georges Sand ist jetzt also die alleinige Herrin von Nohant. In einem Brief berichtet der Schriftsteller Honoré de Balzac von einem Besuch bei der Löwin des Berry.
Ich kam am Abend des Fasnachtssamstags gegen 7:30 Uhr an und fand den Kameraden Georges Sand im Schlafrock vor, als er eben nach dem Abendessen am Kaminfeuer eines riesigen einsamen Zimmers seine Zigarre rauchte. Sie trug hübsche, gelbe, mit Fransen verzierte Pantoffeln kokette Strümpfe und rote Hosen. Wir haben mit einem Ernst, einer Aufrichtigkeit, Offenheit und Gewissenhaftigkeit über die gewaltigen Fragen der Ehe und der freien Liebe gestritten.
Viele Künstlerfreunde gehen in Nohant ein und aus. Dem Maler Eugène Delacroix richtet Georges Sand zeitweise sogar ein Atelier ein. Und auch der Komponist Franz Liszt und seine Geliebte Marie Dagout sind oft zu Besuch. Ein weiterer berühmter Liebhaber schreibt sich in Leben und Werk der Schriftstellerin ein. Der polnische Komponist Frédéric Chopin. Fast 9 Jahre sind sie ein Paar. Wegen Chopins Lungenleiden reisen sie im Winter 1838 gemeinsam nach Mallorca. Bis heute zählt Georges Sands Reisebericht des Insellebens »Ein Winter in Mallorca« zu ihren bekanntesten Büchern.
Auf Mallorca ist das Schweigen tiefgründiger als in anderen Ländern. Die Maultiere und Esel, die Nacht auf der Weide verbringen, unterbrechen die Stille manchmal mit ihren Glocken, deren Ton heller und melodischer klingt als der Schweizer Kühe. An den verlassensten Orten und in den dunkelsten Nächten erklingt der Bolero. Es gibt niemanden auf dem Lande, der nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit seine Gitarre bei sich hätte.
Doch Georges Sands Beziehung zu Chopin scheitert.
Die meisten ihrer Geliebten waren einige Jahre jünger, was für die damalige Zeit allein schon ein Skandal war. Und was aus ihren Briefen und ihrem Verhalten vor allem auch deutlich wird, dass sie da sehr gerne eine Mutterrolle einnahm, eine Bemutterungsrolle. Und ich glaube, auch das war mit ausschlaggebend, dass diese Beziehungen, sei es die zum Musée oder die spätere zu Chopin, immer scheiterten. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Das waren ja keine Kinderlein, keine unreifen Jünglinge, das waren ja doch gestandene Männer.
Sands mütterliche Sorge für ihren kleinen Chopin hatte allerdings einen enormen Einfluss auf die Schaffenskraft des Komponisten, betont die Übersetzerin Elisabeth Edel.
Denn Chopin hat in diesen 7, 8, 9 Jahren der Beziehung seine wichtigsten Werke geschrieben. Alles, was Chopin in der Zeit geschaffen hat, hat er eigentlich Sand zu verdanken, weil sie sich um alles gekümmert hat, weil er ein Leben geführt hat, in dem er schaffen konnte.
Die wichtigste Beziehung, die Georges Sand führte, war eine platonische.
Insofern finde ich es dann interessant, wenn man sich die späte Beziehung zu Flaubert, die keine Liebesbeziehung war, sondern eine enge Freundschaft, wenn man sich die anguckt, dass da doch zwei ebenbürtige Menschen zueinander fanden, die aber vermieden, eine Liebesbeziehung anzufangen. Und da im Alter, kann man schon sagen, hat Georges Sand dann diese Bemutterungsrolle, diesen Komplex endlich mal abgelegt.
Den umfangreichen und sehr lesenswerten Briefwechsel zwischen Gustave Flaubert und Georges Sand, in dem sich die beiden über Literatur, Politik, Philosophie und Gesellschaft austauschen, hält auch die Übersetzerin Elisabeth Edel für eines der bedeutendsten literaturhistorischen Zeugnisse des 19. Jahrhunderts.
Ich weiß, dass du das Eindringen einer persönlichen Doktrin in die Literatur verurteilst. Hast du recht damit? Ist das nicht eher ein Mangel an Überzeugung als ein ästhetisches Prinzip?
In dem Kunstideal, das ich habe, darf man von seinen Überzeugungen nichts zeigen, glaube ich. Und der Künstler darf in seinem Werk nicht sichtbarer sein als Gott in der Natur. Der Mensch ist nichts, das Werk ist alles.
Über 10 Jahre hat sich Elisabeth Edel mit Gustave Flaubert beschäftigt.
Als es dann darum ging, was mache ich nach Flaubert, war für mich eigentlich klar, es muss Sand sein. Einerseits durch diese Beziehung mit Flaubert ist sie mir derart lieb geworden und derart wichtig geworden. Und ich dachte, das hat sie unbedingt verdient, dass man wirklich jetzt nochmal versucht, den Blick auf sie zu lenken und die Leute etwas anzuregen und sagen, schaut euch doch nochmal ein paar Sachen an von ihr. Und es gibt so wunderschöne Bücher.
Elisabeth Edel entscheidet sich für den 1872 erschienenen Dorfroman Nanon. Im Mittelpunkt dieses Spätwerks steht die Bauernwaise Nanette, die während der Wirren der Französischen Revolution auf dem Land aufwächst. Sie lernt lesen und schreiben, wird zur Grundbesitzerin und findet in einem Marquis die große Liebe. Georges Sand erzählt aus Nanettes Perspektive, die ihre Lebensgeschichte in der Rückschau schildert.
Wir gehörten zu den ärmsten Bauern im Kirchsprengel. Trotzdem bettelten wir nicht um Almosen. Mein Großonkel arbeitete noch als Tagelöhner und seine zwei Enkel fingen an, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wir hatten kein Fleckchen eigenes Land. Und nur mit größter Mühe konnten wir die Miete für ein schäbiges, strohgedecktes Haus mit einem kleinen Garten bezahlen, wo fast nichts wuchs, unter den Kastanienbäumen des Nachbarn, deren Schatten herüberwarfen.
Dieser Blick auf die französische Revolution aus der Provinz, wirklich aus der tiefsten Provinz, wo die Leute überhaupt nicht begreifen, was eigentlich in Paris los ist, wo die Nachrichten mit großer Verspätung hinkommen oder überhaupt nicht hinkommen, und dann noch von kleinen Leuten, Bauern, Tagelöhnern, Leibeigenen, mit denen diese Sachen einfach passieren. Und das hat mich daran an diesem Buch so fasziniert.
Die literarische Qualität der Texte von George Sand, ihre Beobachtungsgabe und ihr Stil werden in diesem Roman sehr offensichtlich.
George Sand war eine engagierte Person. Das spürt man ja auch in Nanon sehr, sehr deutlich. Bildung, Bildung, Bildung. Das heißt, sie war von Anfang an, war ihr ganz klar, sie hatte das Glück, als Frau eine ungewöhnlich gute Bildung in jener Zeit zu bekommen. Das war ihr immer bewusst, das hat sie immer geschätzt und sie wusste, man kommt aus diesem ganzen Schlamassel, auch die Frauen, nur raus durch Bildung. Und deswegen hat sie immer sich auch in ihrem nächsten Umkreis engagiert, ob das jetzt ihre Kinder waren, ihre Enkelkinder, Dienstboten, irgendwelche Bauern rundherum. Sie hat allen Schreiben und Lesen beigebracht.
George Sand ist auch politisch aktiv. In der Revolution von 1848 setzt sie sich als Frühsozialistin für die republikanischen Ziele ein und engagiert sich als Journalistin und Redenschreiberin.
Seit meiner Kindheit hatte das religiöse und das praktische Ideal auf dem Grunde meines Herzens das heilige Wort Gleichheit eingeprägt.
Über 180 Bände umfasst George Sands literarisches Schaffen. Ihr Leben lang ist sie eine couragierte Kämpferin für die weibliche Selbstbestimmung, pflegt ihre Freundschaften, kümmert sich um ihre Liebhaber, Kinder, Enkel und im Alter zunehmend auch um die Sorgen und Nöte der Landbevölkerung, die sie die gute Dame von Nohant nennen. In einem Brief an Flaubert schreibt sie im Februar 1872:
Die hochheilige Literatur, wie du sie nennst, ist für mich nur zweitrangig im Leben. Ich habe immer irgendwen mehr geliebt als sie. Und meine Familie mehr als diesen irgendwen.
George Sand stirbt am 8. Juni 1876 im Kreis ihrer Familie. Zum Begräbnis kommen Intellektuelle, Künstler, Adlige und die Bauernfamilien aus der Gegend, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Die literarische Welt bekundet höchsten Respekt.
Ich beweine eine Tote und ich grüße eine Unsterbliche. Ich habe sie geliebt, ich habe sie bewundert, ich habe sie verehrt.
Victor Hugo.
Eine Frau von fast beispiellosem Geist und Talent, mit einem schon historischen Namen, der in der europäischen Menschheit niemals vergessen werden oder verschwinden wird.
Fjodor Dostojewski. Der Freund Gustave Flaubert schreibt nach dem Begräbnis in einem Brief:
Ich habe geweint wie ein Kind. Arme, liebe, große Frau. Man musste sie kennen, wie ich sie gekannt habe, um zu wissen, wie viel weibliches Gefühl in diesem bedeutenden Menschen war und welche unermessliche Zärtlichkeit in diesem Genie. Stets wird sie eine der größten und eine einzigartige Zierde Frankreichs sein.
Frauenrechtlerin, Freidenkerin, Vielschreiberin. Die französische Schriftstellerin George Sand von Noemi Schneider. Es sprachen Monika Oschek, Amel Schwerk und Philipp Lind. Ton Andrea Stoffels. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Stefanie von Oppen. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2026.